Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die türkische Luftwaffe greift zum dritten Mal Stellungen der kurdischen PKK im Norden Iraks und in der Südtürkei an. 3 Jahre nach dem Tsunami gedenken Menschen in Asien der über 200.000 Toten. Wir berichten über den erstaunlichen Wiederaufbau in Aceh und auch auf Sri Lanka und über den großen Unterschied. Vergangenen Sonntag starb Oscar Peterson. Er sagte, gute Ideen haben und diese auch umsetzen können, das sei Jazz. Wir nehmen uns einige Takte Zeit, uns das anzuhören. Und unsere Serie mit erfahrenen Zeitgenossen, die zurückblicken. Wer in die EU wolle, sollte Grenzen abbauen, nicht schaffen, sagt der serbische Schriftsteller Bora Čosić mit sehr kritischem Blick auf seine Heimat und deren Vergangenheit. Und die Schlagzeile vom Sport: Davos verliert das Eröffnungsspiel des Spengler Cups gegen Mannheim. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selg und mit den Nachrichten Eva Gammerter.
Die türkische Armee setzt ihre Angriffe auf mutmaßliche Stützpunkte kurdischer Rebellen unvermindert fort. Die Luftwaffe habe heute 8 Verstecke der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Nordirak beschossen, teilen die Streitkräfte mit. Auch in der südosttürkischen Stadt Sirnak habe die Armee ihre Militäraktion fortgesetzt. Dabei seien 8 weitere mutmaßliche PKK-Kämpfer getötet worden. Bereits gestern starben in Sirnak 5 mutmaßliche kurdische Rebellen bei türkischen Angriffen. Die irakische Regierung hat ein Amnestiegesetz verabschiedet, durch das Tausende Gefangene freikommen könnten. Ob das Gesetz auch für Personen gilt, die in Gefängnissen der US-Armee festgehalten werden, ist nicht klar. Das irakische Parlament muss der Vorlage noch zustimmen. Das Amnestiegesetz war eine der Hauptforderungen sunnitischer Parteien, um ihren Boykott der von Schiiten geführten Regierung zu beenden. In Irak sitzen mehrere 10.000 Menschen in Haft, die meisten davon Sunniten, die als Aufständische gegen die US-gestützte Regierung verhaftet wurden. Wegen angeblicher Kontakte zu den radikal-islamischen Taliban hat Afghanistan 2 europäische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und ihre Ausweisung angeordnet. Es handelt sich um den amtierenden Leiter der EU-Mission in Afghanistan und einen UNO-Vertreter. Ein UNO-Sprecher wies die Vorwürfe zurück. Man bemühe sich jedoch, die Angelegenheit mit der afghanischen Regierung zu klären. Die beiden Diplomaten hatten offenbar mit Vertretern der Bevölkerung in der südlichen Provinz Helmand gesprochen. Helmand ist ein Zentrum der afghanischen Drogenproduktion und eine Hochburg der Taliban. Schwere Regenstürme haben auf der indonesischen Insel Java den Boden so stark aufgeweicht, dass an mehreren Stellen die Erde ins Rutschen kam. Bei den Erdrutschen in verschiedenen Dörfern seien mehr als 80 Menschen umgekommen, weitere würden noch vermisst, teilt die Polizei mit. Die Bergung der Opfer komme wegen des anhaltenden heftigen Regens nur langsam voran. Umweltschützer machen das Abholzen der Wälder für viele Erdrutsche in Indonesien verantwortlich. Seit dem Tsunami vom Stephanstag 2004 haben Schweizer Hilfswerke mehr als 170 Millionen Franken für den Wiederaufbau zerstörter Gebiete aufgewendet. Heute ziehen sie eine positive Bilanz ihrer Aufbauhilfe. Im indonesischen Aceh, in Sri Lanka und Südindien seien insgesamt 15.000 Wohnhäuser gebaut oder repariert worden. Zudem habe man in den Bau von Schulen und Gesundheitszentren investiert und Tausenden von Fischerfamilien zu einer neuen Existenz verholfen. In mehreren Ländern Südostasiens wird heute mit Schweigeminuten und Massengebeten der rund 230.000 Opfer der Tsunami-Katastrophe gedacht. 2 Tage nach der Tötung der 7-jährigen Zwillinge in Horgen sind deren Eltern in Untersuchungshaft gesetzt worden. Sie stehen unter Verdacht, ihre beiden Kinder erstickt zu haben. Der Haftrichter hat einem entsprechenden Antrag des Untersuchungsrichters stattgegeben, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Die Eltern der Zwillinge hatten in der Nacht auf Montag kurz vor 2.30 Uhr selbst die Alarmzentrale der Polizei angerufen. In der Schweiz sind über die Weihnachtstage so viele SMS und MMS verschickt worden wie noch nie. Die Mobilfunkanbieter zählten über 62 Millionen Botschaften. Das sind 5 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Auch an den diesjährigen Weihnachtsfeiertagen haben Tausende Fahruntüchtige die Dienste von Nerouge in Anspruch genommen. Wie die Stiftung bekannt gibt, wurden zwischen Mitte Dezember und dem heutigen Stephanstag 11.640 Personen sicher nach Hause gebracht. Das sind rund 700 weniger als in derselben Zeitspanne letztes Jahr. Im Einsatz standen dieses Jahr bisher fast 4.300 Freiwillige. Am meisten Fahrten, nämlich rund 1.000, verbuchte Nerouge im Kanton Aargau. Am wenigsten Zuspruch fand die Aktion im Tessin mit lediglich 27 Fahrten. Die Aktion dauert noch bis zum kommenden 1. Januar. Das Sportgeschehen des heutigen Tages fasst Marcel Melcher zusammen.
Zum ersten Mal seit 10 Jahren hat der Hockeyclub Davos das Spengler Cup Auftaktspiel verloren. Adler Mannheim gewinnen gegen den HC Davos mit 3:2. Damit gewinnt das engagiertere Team die Partie. Davos agierte defensiv nachlässig und geriet bereits im ersten Drittel 0:2 in Rückstand. Ein Powerplay-Tor bei Spielhälfte brachte den HCD zwar nochmal 1:2 heran. Dann erhöhte Mannheim auf 3:1 und eine starke Davoser Schlussphase reichte nur noch zur Verkürzung zum 2:3. Heute Abend spielt beim Spengler Cup das Team Kanada gegen die tschechische Mannschaft aus Pardubice. Die renommierte französische Sportzeitung L'Equipe nominiert Roger Federer zum Champion des Champions. Neben dem Schweizer stehen auch der US-amerikanische Golfer Tiger Woods, die französische Schwimmerin Laure Manadou und der US-Sprinter Tyson Gay zur Wahl. Der Titel des Champion des Champions wird am 2. Januar vergeben.
Bomben auf Ziele im In- und Ausland. Die türkische Luftwaffe greift PKK-Stellungen in der Türkei und im Irak an. Wiederaufbau erfolgreich. Die Bilanz in Aceh 3 Jahre nach dem Tsunami. Und auch der Krieg dort ist beendet. Wiederaufbau erfolgreich. Die Bilanz auch in Sri Lanka. Dort allerdings ohne, dass die Kriegsparteien nach der Katastrophe irgendetwas gelernt hätten. Der Blick zurück, unsere Serie von Persönlichkeiten, mit denen wir in dieser Woche Bilanz ziehen, des vergangenen Jahres, aber nicht nur. Heute sprechen wir mit dem Schriftsteller Bora Čosić über die Vergangenheit Serbiens, des Kosovo, Europas. Und die Erinnerung an den Mann, der und den dieses Stück berühmt gemacht hat, der aber mit wesentlich mehr unterwegs war, als nur mit dem Night Train. Oskar Petersen im Echo der Zeit. Zum dritten Mal innerhalb 10 Tagen hat die türkische Luftwaffe eine Serie von Angriffen im Norden des benachbarten Irak geflogen. Gleichzeitig wurden auch Ziele im Südosten der Türkei selber unter Feuer genommen. Die Angriffe hätten wieder Stellungen des kurdischen bewaffneten Widerstands, der PKK, gegolten, begründet die Regierung in Ankara. Türkei-Korrespondent Werner van Gent über die Strategie der türkischen Führung.
Wie aus Ankara zu erfahren ist, flogen die türkischen Kampfflugzeuge diesmal Angriffe gegen vermutete Stellungen der PKK im Gebirge der Provinz Dohuk, eines der traditionellen Rückzugsgebiete der PKK. In der Hauptstadt der halbautonomen irakischen Kurdenregion Arbil bestätigte ein Sprecher der kurdischen Peshmerga-Truppen die türkischen Angriffe. Nach seinen Angaben sei allerdings lediglich ein verlassenes Gebiet bombardiert worden. Ob dort tatsächlich PKK-Kämpfer Unterschlupf gefunden hätten, wollte der Sprecher der Peshmerga-Truppen nicht sagen. Nach einem Treffen zwischen dem türkischen Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan mit Präsident Bush Anfang November ist ein informelles Dreieckabkommen in Kraft zwischen den irakischen Kurden, der türkischen Regierung und den USA, wobei die Amerikaner zwischen Ankara und Erbil vermitteln. Die USA hatten Ankara dabei die Lieferung von Geheimdienstinformationen über die PKK zugesichert. In Echtzeit würden die Ergebnisse der Luftaufklärung durch die amerikanischen Satelliten und Überwachungsflugzeuge den türkischen Streitkräften zugänglich gemacht werden. Mitte Dezember hat die türkische Armee ein erstes Mal Gebrauch von diesen Informationen gemacht und stundenlang mehrere Dörfer im Nordosten des Iraks bombardiert. Die USA waren zuvor informiert worden, worauf der Luftraum für die türkischen Kampfflugzeuge geöffnet wurde. Gleichzeitig hatten die Amerikaner die Führung der irakischen Kurden informiert. Inwieweit die irakischen Kurden rechtzeitig informiert worden seien, ist allerdings umstritten. Internationale Hilfswerke wie das Hochkommissariat für Flüchtlinge der UNO berichteten, dass die Bombenangriffe eine Flüchtlingswelle ausgelöst hatten. Eine Woche danach folgte eine grenzüberschreitende Operation von leicht bewaffneten Kommandoeinheiten. Auch bei den heutigen Bombenangriffen weist alles darauf hin, dass das informelle Dreiecksabkommen erneut zum Tragen gekommen ist. Sonst ist die relativ zurückhaltende Reaktion der irakischen Kurden nicht zu erklären. Vor dem Treffen Bush-Erdogan hatte der irakische Kurdenführer Massoud Barzani einen türkischen Angriff noch als Kriegsgrund bezeichnet. Mit den heutigen Angriffen im Gebirge der Provinz Dohuk sind erstmals auch die westlichen Ausläufer der nordirakischen Gebirgskette von der türkischen Luftwaffe ins Visier genommen worden. Die türkische Armeeführung will ganz offensichtlich die noch im Norden Iraks vermuteten 2.000 bis 3.000 Kämpfer und Kämpferinnen der PKK vollständig aus dem nordirakischen Gebirge vertreiben. Unabhängige Quellen, die den Erfolg dieser Strategie bestätigen könnten, gibt es allerdings keine.
Türkei-Korrespondent Werner von Chent. 230.000 Menschen kamen beim Tsunami heute vor genau 3 Jahren ums Leben. 170.000 allein auf Aceh, als die gewaltige Flutwelle Indonesien erreichte. Anders als etwa in Sri Lanka haben die Katastrophe und ihr Schrecken in Aceh die Menschen zusammengebracht. Ein jahrzehntelanger Krieg konnte in der Folge der Katastrophe beigelegt werden. Aceh 3 Jahre danach. Der Bericht von ARD-Korrespondent Bernd Muschborowska.
3 Jahre nach dem Tsunami im Indischen Ozean ist der Wiederaufbau in der Provinz Aceh auf der indonesischen Insel Sumatra nach Angaben der Behörden fast abgeschlossen. Fast alle Häuser und Ortschaften, die durch die Flutwelle am 26. Dezember 2004 völlig zerstört wurden, seien inzwischen wieder aufgebaut, sagte der Vorsitzende der Wiederaufbaubehörde für Aceh, Kuntoro Mankusubroto. Den Wiederaufbau der Ortschaften und Häuser haben wir so gut wie abgeschlossen. Bis April 2008 sollen alle Menschen wieder in festen Unterkünften leben. Auch die Wiederherstellung der Kulturlandschaften und Agrarflächen kommt gut voran. Wir haben unsere Pläne sogar mehr als erfüllt. Das Gleiche gilt für den Wiederaufbau von Krankenhäusern. Es gibt in Aceh jetzt mehr Kliniken als im Landesdurchschnitt. Wir müssen jetzt also langsam damit aufhören. Mehr als 130.000 Menschen waren allein in Aceh ums Leben gekommen. Hunderte Kilometer Straßen und mehr als 80 Brücken zwischen Banda Aceh und Melabo waren zerstört. 500.000 Menschen waren obdachlos. Noch immer leben mehrere 10.000 Einwohner von Aceh in provisorischen Notunterkünften. Und das, obwohl viele der neu errichteten Häuser leer stehen. Ja, einige Häuser stehen leer und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen liegt es daran, dass für jede betroffene Familie ein neues Haus vorgesehen ist. Und von manchen Familien haben nur die Kinder überlebt. Und die können in ihrem neuen Haus nicht alleine wohnen und sind deshalb noch bei Verwandten. Heute, am 3. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe, wurde in Aceh mit Gebeten der Opfer vom 26. Dezember 2004 gedacht. In der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta wurde heute eine große Tsunami-Notfallübung durchgeführt, an der sich 9.000 Menschen beteiligten. Indonesien gehört zu den am stärksten von Naturkatastrophen betroffenen Ländern weltweit. Das Inselarchipel liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einer tektonischen Bruchstelle, die sich von Japan bis in den Südpazifik zieht. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind hier keine Seltenheit. Die Bevölkerung müsse noch besser auf solche Fälle vorbereitet werden, sagte Arifin Muhammad Hadi, der Chef der Katastrophenschutzabteilung des indonesischen Roten Kreuzes.
Indonesien is very, very disaster prone area.
Naturkatastrophen kommen in Indonesien sehr häufig vor. Die Menschen müssen lernen, besser damit umzugehen. Auch wenn es jedes Jahr manchmal mehrmals zu solchen Katastrophen kommt, wissen die Leute oft nicht, wie sie damit fertig werden sollen. Wir haben deshalb ein Programm für die einzelnen Gemeinden in 13 Provinzen im ganzen Land ins Leben gerufen, unterstützt von unseren Partnern, dem amerikanischen und britischen Roten Kreuz und auch dem deutschen Roten Kreuz. Indonesien hat nach Angaben der Wiederaufbaubehörde für Aceh mehr als 7 Milliarden US-Dollar als Wiederaufbauhilfe nach dem Tsunami erhalten. 90% der Mittel seien inzwischen genutzt worden.
Bernd Muschborowska. Auf Sri Lanka sprach man vor 3 Jahren von 35.000 Toten und von 1 Million Obdachlosen, die der Tsunami zurückgelassen habe. Lars Büchler ist Delegationsleiter des Schweizerischen Roten Kreuzes in Colombo. Ich fragte ihn, wie stark die Folgen auf Sri Lanka heute noch zu spüren seien.
Mehrheitlich kann man sagen, dass diese ganzen Siedlungsprojekte, also Wiederaufbau von Häusern, ist weit vorangeschritten, größtenteils abgeschlossen, aber auch größere Infrastrukturprojekte wie Spitäler, Schulen, Straßenbau oder auch die Reparatur der Eisenbahn sind eigentlich auch sehr weit vorangekommen oder zum größten Teil auch schon abgeschlossen.
Wie viel von dem hat man erreicht, was man sich damals in der Planung unmittelbar nach der Katastrophe vorgenommen hat?
Das Schweizerische Rote Kreuz hat sich ja sehr stark engagiert im Wiederaufbau von Häusern. Und da kann man sagen, das, was wir uns damals vorgenommen haben, haben wir eigentlich bei weitem erreicht. Inzwischen sind es 6.400 Häuser, die entweder renoviert oder neu gebaut wurden. Und diese Zahl hatte man sich damals im 2005 niemals vorgestellt.
Man hat ja immer gehört, es sei speziell schwierig wegen des Krieges. Es müssten immer wieder Arbeiter von Hilfswerken abgezogen werden und so weiter. Offenbar hat das keine so große Rolle gespielt.
Wir hatten schon immer wieder Momente, wo wir ein bisschen kürzer treten mussten oder auch sogar die Leute für 1 oder 2 Wochen sich zurückziehen mussten. Aber die Arbeit als solche hat nie stillgestanden. Und deshalb konnte man dann letztlich sehr schnell die Projekte doch noch umsetzen. Auch mit der großen Unterstützung der Behörden und der lokalen Bevölkerung.
Also auf Sri Lanka ist es gelungen, infrastrukturmäßig einiges wiederherzustellen. Aber was den Krieg angeht, was die Auseinandersetzungen angeht, ist nicht gelungen, was in Aceh zum Beispiel gelang, dass man die Leute hat zusammenführen können.
Ja, das ist leider schon so. Also mit dem Präsidentenwechsel Ende 2005, der doch eher ein Hardliner ist und der auch sagt, mit diesen Tamil Tigers verhandelt man nicht, die bekriegt man und man versucht, die auszulöschen. Die erste kriegische Auseinandersetzung war ja dann im April 2006, wo man dann an der Ostküste eine Ecke von Trincomalee von den Tamil Tigers befreite. Im Frühjahr 2007 ist es dann in Batticaloa, auch an der Ostküste, losgegangen. Und jetzt momentan versucht man auch den Norden, es ist ein Stück Land, das noch von den Tamil Tigers kontrolliert wird, nun irgendwie wieder zurückzuerobern.
Irgendeine Aussicht darauf, dass sich das Ganze beruhigt, dass man irgendwo einen gemeinsamen Nenner findet oder dass sich militärisch eine Entscheidung anbahnt?
Das ist sehr schwierig. Sie hatten ja Erfolg da an der Ostküste, da kann man sagen, okay, da haben sie ganze Arbeit geleistet, die Gebiete, die damals von Tamil Tigers kontrolliert wurden, sind jetzt zurückerobert. Ob sie es nun aber wirklich schaffen, den Norden auch noch zurückzuräumen und von den Tamil Tigers zu befreien, das kann eigentlich niemand richtig sagen.
Gaben Sie irgendwelche Anzeichen dafür, wie stark die Tamil Tigers in der Bevölkerung, in Ihrer Bevölkerung, in der tamilischen Bevölkerung noch verankert sind?
Die Tamil Tigers, es sind Tamilen. Und die Tamilen haben schon immer ein bisschen gelitten unter der singalesischen Regierung. Und daher haben sie schon Sympathien in der tamilischen Bevölkerung. Letztlich ist es aber auch so, sie sind sehr müde und das Einzige, was sie eigentlich wollen, ist im Frieden leben, wie es dann auch immer zustande kommt. Sei es nur mit den Tamil Tigers oder auch mit der Regierung, die irgendwie ihnen eine Möglichkeit gibt, friedlich und ruhig zu leben.
Lars Büchler ist Delegationsleiter des Schweizerischen Roten Kreuzes auf Sri Lanka. In der Nähe von Toronto ist am Sonntag der Jazzpianist Oscar Peterson gestorben. Während über 6 Jahrzehnten setzte Peterson Maßstäbe für überbordende Spielfreude und virtuose Technik. Jazzredaktor Beat Blaser über Oscar Peterson und seine Kunst.
Wenn etwas die Oscar Peterson-Fans und nicht nur die stets verblüffte, war es die unglaubliche Leichtigkeit, mit der er spielte. Das Klavier schien unter seinen Händen zu schweben. Noch virtuoseste Läufe klangen wie ein Kinderspiel und trotzdem war da nichts Vergeistigtes, sondern Swing, dass man nicht mehr stillsitzen konnte. Jazz, meinte Oscar Peterson einmal, Jazz sei es, gute Ideen zu haben und sie realisieren zu können. Peterson sprudelte vor Ideen und er hatte die technischen Mittel, sie umzusetzen. Musik Oscar Peterson stammte aus Kanada und dieses Aufwachsen fern des Zentrums in New York betrachtete er in einem Interview im Jahr 1990 als Vorteil. Deshalb habe er seinen Weg allein suchen müssen. Das habe ihn eigenständig gemacht.
My early growing years were spent in Montreal and I stayed there almost till I was in my early 20s. And so I wasn't affected by a lot of the movements and motions that the New York players and the Chicago players were on the spot for. I wasn't there for that.
Wohl deshalb auch spielte Peterson traditionell als Altersgenossen. Das allerdings machte ihn begehrt als Begleiter bei den großen Alten des Jazz. Bei Louis Armstrong, bei Ella Fitzgerald, Lester Young und, und. Auf der Bühne war Oscar Peterson eine Urgewalt, ein Künstler, der einen sofort in seinen Bann zog. Er selber schrieb dies seiner Fähigkeit zu, sich absolut auf den Auftritt zu konzentrieren, sich durch nichts ablenken zu lassen.
I've always had a sort of dedication to the evening. I've managed to exclude a lot of things that go on around me. I've managed to get these things out of my way. And I think possibly because of this total focusing mechanism, I've been able to really concentrate and zone in on the performance that night.
Diese Fähigkeit war es wohl auch, die es ihm möglich machte, weiterzuspielen, nachdem ihn ein Schlaganfall im Jahr 1993 halbseitig lähmte. Mit Oscar Peterson verliert die Jazzwelt einen der letzten Giganten seiner Generation, einen, der mit seiner Spielfreude und seinem Witz Brücken schlug zwischen Szenen und Stilen, einen auch, der mit seiner Musik ein Publikum weit über die Jazzgemeinde hinaus zu begeistern vermochte.
Jazz-Redaktor Beat Blaser über die Musik des Oscar Peterson. Rückblick ist angesagt zu dieser Jahreszeit. Der Rückblick auf ein langes Leben, das Spuren, das Erfahrungen hinterlassen hat, verbindet die Menschen, die wir in diesen letzten Tagen des Jahres an dieser Stelle porträtieren. Heute reden wir mit dem serbischen Schriftsteller Bora Čosić. Er lebt seit 15 Jahren im Exil. Aus Protest gegen die Kriegspolitik des damaligen Machthabers Slobodan Milošević hat Čosić Belgrad 1992 verlassen und er ist nicht zurückgekehrt. In Serbien hat das damals kaum jemand von seinem Weggang Kenntnis genommen, obwohl Bora Čosić als einer der wichtigsten serbischen Schriftsteller gilt. Von Berlin aus beobachtet der heute 75-Jährige mit einiger Verwunderung, wie die ehemaligen jugoslawischen Republiken in Richtung EU drängen. Walter Müller hat ihn besucht.
Im Gespräch wägt Bora Čosić jedes Wort ab. Und um genau verstanden zu werden, will er serbokroatisch sprechen, obwohl er Deutsch versteht und redet. Die ehemaligen jugoslawischen Republiken erwarteten von der EU zu viel. Čosić meint damit Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien.
Ja mislim da te zemlje očekuju više nego što mogu dobiti.
Mit anderen Worten, diese Länder erwarteten mehr von der EU, als sie verdienten. Das seien Staaten, die meinten, alles komme von oben wie Geschenke vom Himmel. Sie seien zu faul oder zu lethargisch, für eine Leistung auch eine Gegenleistung zu erbringen. Dieses Warten und Erwarten sei ein Erbe des vergangenen kommunistischen bzw. sozialistischen Systems. Dort habe die Partei für alles gesorgt, meint Čosić. Solche Kritik nehmen ihm heute in Belgrad und in Zagreb viele übel. Anders war dies, als er in den 60er Jahren das sozialistische System kritisierte. Beispielsweise im absurd schönen Kurzroman «Die Rolle meiner Familie in der Weltrevolution». Eine Schilderung, wie Krieg, Faschismus und Kommunismus eine Belgrader Familie der 40er Jahre heimsuchte. Das Publikum liebte ihn dafür. Die jugoslawische Kulturbürokratie aber bestrafte Čosić darauf mit einem jahrelangen Publikationsverbot. Aber bemerkt Čosić, er sei ohnehin immer nur von einem kleinen Kreis von Gleichgesinnten gelesen worden.
Malo ljudi, i to onih koji misle kao ja. Ovi drugi nisu obraćali pažnju.
Dass Bora Čosić als oppositionelle Schriftsteller in Serbien keine Breitenwirkung bekam, hat auch mit Slobodan Milošević, dem Machthaber der 90er Jahre, zu tun. Denn Milošević, der letztes Jahr im Gefängnis des UNO-Kriegsverbrechertribunals gestorben ist, habe sich während seiner Herrschaft keinen Deut um Schriftsteller gekümmert, sagt Čosić.
Samo primitivni diktatori, kao što je bio Hitler, kao što je bio Brežnjev, kao što je Castro, jure pesnike. Ovi koji su malo mudri, oni uopšte ne brinu o tome.
Nur primitive Diktatoren wie Hitler, Brezhnev oder Castro verfolgten Dichter. Intelligente aber wie Milošević scherten sich nicht um Bücher. Milošević strafte die oppositionelle Kulturelite mit Nichtbeachtung und nahm ihr so jegliche Resonanz in der Bevölkerung. Im Westen dagegen waren serbische Oppositionelle während den Balkankriegen gefragte Stimmen. Dennoch wollte Čosić nicht an Ort und Stelle bleiben, denn er mochte der aggressiven und nationalistischen Kriegspolitik des Milošević-Regimes nicht mehr länger zuschauen. Als die Belgrader Bevölkerung Militärpanzer schmückte, die sich zum Vernichtungskrieg gegen die kroatische Stadt Vukovar aufmachten, war für ihn der Zeitpunkt zum Abschied gekommen. Seinen Aufbruch beschreibt er in der Erzählung Die Zollerklärung. Er packte seinen Koffer und verließ Belgrad. Die Stadt, in der er 50 Jahre lang gelebt und gewirkt hat. Diesen Abschied kommentiert er mit einem Satz, der berühmt geworden ist.
Nisam ja napustio svoju zemlju, nego ona napustila mene. Ali ona je napustila mnogo drugih sličnih meni ljudi.
Nicht er habe sein Land verlassen, sondern sein Land habe ihn verlassen. Diese Stadt habe allerdings nicht nur ihn, sondern noch viele, viele andere im Stich gelassen, fügt Čosić bei. Menschen, die gegangen und nie mehr nach Serbien zurückgekehrt sind. Zuerst sei das wohl ein Gefühl, wie wenn eine Mutter eines ihrer Kinder verstoße. Darunter habe er jedoch nicht lange gelitten. Dramatische Gründe, ins Exil zu gehen, habe es nur in der Sowjetunion gegeben. Seine Situation jedoch erlebe er nicht als schreckliches Exil. Er habe sich einfach einen neuen Ort zum Bleiben gewählt. Zuerst zog Čosić an die istrische Küste, denn dort hatte er ein Haus und er besaß einen kroatischen Pass, da er in Zagreb geboren worden war. 1995 konnte er dank eines deutschen Stipendiums nach Berlin übersiedeln, wo er noch heute lebt. Dieser kroatische Reisepass sei für ihn ausreichend. Viel bedeutender sei ihm, dass er in diesem Pass ein Visum habe, das ihm lebenslängliches Aufenthaltsrecht in Deutschland garantiere. Denn vaterländische oder gar nationalistische Gefühle kenne er nicht. Wichtig sei ihm sein Zimmer und nicht, wo dieses stehe.
Gde god putujem, ta soba ide sa mnom. Ja imam jednu široku sobu, koja mislim da je neka soba evropske vrste.
Wo immer er hinreise, nehme er sein Zimmer mit, das groß und europäisch sei. Čosić brauchte dieses Bild früher schon, um sich gegen die chauvinistischen Nationalisten abzugrenzen, die Jugoslawien letztlich gesprengt haben. Dieser Zerfall hat dem ganzen Balkan neue nationale Grenzen beschert, die noch immer schwer zu überwinden sind. Dies hat Čosić im Frühling 2005 erfahren, als er sich auf eine Reise durch das ehemalige Jugoslawien machte. Seine Eindrücke schildert er im Buch »Die Reise nach Alaska«. Ein Gefühl sei das, als ob Europa all seine Zöllner und Grenzschilder nach Ex-Jugoslawien entsorgt hätte.
Kao da su sve granice, svi graničari, sve graničarske kućice iz cele Evrope pokupljene i strpane u Jugoslaviju. Balkan je jedan Magazin Granica.
Der Balkan sei eine Abstellkammer für Grenzutensilien geworden, wirft Čosić spöttisch hin. Es sei doch paradox, dass Europa seine Grenzen öffne, auf dem Balkan aber immer noch und überall Zollhäuser und Schranken stünden. Von Berlin aus sieht Čosić wenig Grund für Optimismus. Wie beispielsweise die Regierung in Serbien die Kosovo-Frage instrumentalisiere, sei eine Fortsetzung der Milošević-Politik mit anderen Mitteln. Nachdem Serbien alle Kriege verloren habe und Milošević tot sei, diene der Zank um den Kosovo nun als Vorwand, um das serbische Volk zu vereinen und eine nationale Identität zu schaffen. Dieses Konzept baue auf dem Mythos des Kosovo als Wiege der serbischen Nation auf. Eine solche Idee sei schon im Kern falsch und deshalb ebenfalls zum Scheitern verurteilt, sagt Bora Čosić voraus. und fügt bei, Serbinnen und Serben wären besser beraten, wenn sie sich von ihren Mythen endlich befreiten. Damit meint er wohl, wer in die EU wolle, sollte auch Europäer sein.
Walter Müller sprach mit Bora Čosić im Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Dora, für die Nachrichten Eva Gammeter, Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.